Wenn Menschen leiden, entstehen schnell intensive Gespräche über Gott, Gerechtigkeit und den Sinn von allem. So war es auch bei Hiob, Freunde und der junge Elihu redeten viel und bewegten große Worte, aber sie blieben auf der Ebene des Verstandes. Gerade diese Kapitel machen deutlich, wie fromme Argumente an der eigentlichen Absicht Gottes vorbeigehen können und wie sehr wir darauf angewiesen sind, Gott im Geist zu suchen, statt nur über ihn zu reden. Elihus begrenzte Sicht, viel Wissen, wenig Offenbarung. In Elihu begegnet uns ein Mensch, der viel Richtiges über Gott sagen kann und zugleich an einer entscheidenden Stelle blind bleibt. Er tritt vor Hiob mit dem Anspruch, sein Wissen von fern zu holen und Gott Gerechtigkeit zuzuschreiben, und erklärt von sich, denn wahrlich, meine Worte sind nicht Lüge, vollkommen an Erkenntnis steht dir einer gegenüber. In seiner eigenen Wahrnehmung steht hier jemand, der das Ganze überschaut. Doch seine Deutung von Gottes Handeln bleibt innerhalb eines einfachen Schemas von Lohn und Strafe gefangen. Er ist sicher, dass Gott den Gottlosen nicht leben lässt und den Frommen äußerlich gelingen lässt. Leid ist für ihn im Wesentlichen eine moralische Korrektur, ein pädagogisches Instrument, aber nicht der Raum, in dem Gott sich selbst verschenkt. In 36,1-4 behauptete Elihu, noch mehr im Auftrag Gottes zu sagen zu haben. Er sagte, ich will mein Wissen von fern holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben, denn wahrlich, meine Worte sind nicht Lüge, vollkommen an Erkenntnis steht dir einer gegenüber. Meiner Überzeugung nach sprach Elihu jedoch überhaupt nicht für Gott, sondern ganz und gar für sich selbst und stellte dabei sein Wissen zur Schau. In Wirklichkeit hatte er weniger Erkenntnis als Hiob und die drei Freunde. Obwohl Elihu sagte, er schreibe Gott Gerechtigkeit zu, schrieb er in Wahrheit alles sich selbst zu, so dass er sogar so weit ging, sich selbst als vollkommen an Erkenntnis zu bezeichnen. Damit wird Elihu zum Spiegel für jede religiöse Haltung, die mit starken Worten von Gottes Gerechtigkeit auftritt und doch das Herz Gottes verfehlt. Das Alte Testament selbst durchbricht sein Schema, Gerechte klagen, warum die Gottlosen gedeihen, und die Psalmen kennen den Gerechten, der durch tiefe Wasser geht, ohne die einfache Antwort zu finden. Noch deutlicher öffnet das Neue Testament den Horizont, Jesus verspricht den Jüngern nicht äußere Sicherheit, sondern sich selbst als Lohn. Petrus fragt, was die Nachfolge bringe, und der Herr antwortet mit hundertfachem Ersatz und dem ewigen Leben, das in ihm selbst liegt. Gottes Ziel ist nicht in erster Linie, richtig zuzuordnen, wer für welches Verhalten welche irdische Konsequenz bekommt, sondern Menschen in eine solche Gemeinschaft mit sich zu führen, dass sie ihn als ihr Teil erkennen, auch, vielleicht sogar gerade, wenn vieles Äußere zerbricht. Religiöses Wissen allein bleibt darum zu kurz. Es kann zutreffende Sätze bilden und doch an der Wirklichkeit vorbeigehen, in die Gott hineinführen will. Elihu spricht für Gott und redet doch an Gottes Absicht vorbei. Die Schrift zeigt, dass Gott uns in Prüfungen nicht lediglich auf unsere Fehler hinweist, sondern unser Verlangen weitet, unsere Sicherheiten erschüttert und unsere inneren Augen öffnet, damit wir sagen können, nicht die Ordnung meines Lebens ist mein Lohn, sondern du selbst bist mein Anteil. Wenn diese Einsicht aufgeht, verlieren wir nicht den Mut, auch wenn vieles unverständlich bleibt. Es entsteht eine stille Freiheit gegenüber der eigenen Deutungshoheit und eine neue Aufmerksamkeit für Gottes leise Spur inmitten des Leidens. Gerade darin liegt Trost. Auch da, wo vieles im eigenen Denken noch von Elihus Muster geprägt ist und Fragen nach »Warum« und »Womit habe ich das verdient« dominieren, bleibt Gott nicht fern. Er führt beharrlich aus engen Deutungsschablonen heraus in eine tiefere Wirklichkeit mit ihm. Wer entdeckt, dass es Gott um sich selbst geht, nicht um eine perfekte Bilanz unseres Lebens, beginnt Leid anders zu betrachten, nicht als Beweis des Versagens, sondern als mögliche Schwelle zu größerer Nähe. In dieser Perspektive dürfen selbst unbeantwortete Fragen eine neue Farbe bekommen, sie werden zum Raum, in dem Gott sich als der zeigt, der mehr schenkt, als er erklärt. Denn wahrlich, meine Worte sind nicht Lüge, vollkommen an Erkenntnis steht dir einer gegenüber. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Wenn der Unterschied zwischen Wissen und Offenbarung sichtbar wird, entsteht eine sanfte, aber klare innere Bewegung, die eigene Klugheit tritt einen Schritt zurück, die Stimme des Herzens wird ehrlicher, und mitten in offenen Fragen wächst das stille Vertrauen, dass Gott nicht nur über das Leid urteilt, sondern sich darin selbst schenkt. Gottes Größe und das Versäumnis, im Geist zu ihm zu kommen. Elihu lenkt den Blick Hiobs hinauf zu Wolken, Regen, Donner und Licht, zu den großen Bewegungen der Schöpfung. Er erinnert daran, dass Gott in den Zeichen von Himmel und Erde redet und seine Größe offenbart, siehe, Gott ist groß, und wir erkennen ihn nicht. Mit Dichtersprache beschreibt er, wie Gott die Tropfen des Regens ordnet, die Wolken lenkt und mit seiner Stimme donnert. Am Ende steht die demütige Feststellung, den Allmächtigen, wir können ihn nicht erfassen. Hier wird Gottes Erhabenheit eindrücklich spürbar, und doch bleibt etwas unberührt, der Abstand zwischen einem redenden Menschen und dem lebendigen Gott, der gehört werden will. In dieser Botschaft betrachten wir die Kapitel 36 und 37, die Elis letztes Wort an Hiob enthalten. Wieder gab es kein Gebet und kein Üben des Geistes in der Gemeinschaft. Unter der Oberfläche dieser poetischen Rede liegt eine stille Leerstelle. Niemand wendet sich in diesen Kapiteln wirklich im Gebet an Gott. Es gibt kein Ringen im Angesicht des Allmächtigen, kein bewusstes Eintreten in seine Gegenwart. Die Freunde Hiobs und Elihu reden über Gott, sie analysieren seine Wege, aber sie treten nicht als Hörende vor ihn. Worte über Gottes Größe bleiben dann wie entfernte Landschaftsbeschreibungen, eindrucksvoll, doch man steht nicht wirklich darin. Die neutestamentliche Offenbarung geht an genau dieser Stelle weiter. Sie zeigt den dreieinen Gott, der als Geist in den menschlichen Geist kommt, um die Distanz zu durchbrechen. So heißt es, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist. Gottes Größe bleibt unendlich, aber sie wird nicht mehr nur von außen betrachtet, sondern in der innigen Gemeinschaft der zwei Geister, dem Geist Gottes und dem Geist des Menschen, erfahren. Wo der menschliche Geist nicht geübt wird, sich auf Gott auszurichten, wird selbst die überwältigendste Schöpfungspredigt nicht verstanden. Man bewundert die Ordnung des Himmels und die Kraft des Gewitters, ohne im Inneren zu dem Gott zu gelangen, der sich in all dem mitteilt. Gebet ist darum nicht einfach ein Zusatz zur theologischen Reflexion, sondern ihr inneres Zentrum. Es ist der Ort, an dem der Geist Gottes unseren Geist berührt, an dem wir uns nicht mehr nur eine Meinung über Gott bilden, sondern uns von ihm ansprechen lassen. Ohne dieses innere Hören bleibt die Sprache über Gottes Größe auf Distanz. Wer lernt, Gottes Größe im Geist zu suchen, entdeckt nach und nach eine andere Art des Wahrnehmens. Die Schöpfung wird nicht kleiner, aber sie erhält eine zweite Stimme, die innere Stimme des Geistes, der in Schwachheit hilft und Jesus als den lebendigen Herrn vor Augen stellt. Dann kann ein Blick in den Himmel, ein aufziehendes Gewitter oder ein stiller Morgen nicht nur staunen, sondern Gemeinschaft wecken. Und selbst in Tagen, an denen keine sichtbaren, großen Werke vor Augen stehen, bleibt die Tür zu Gottes Gegenwart offen, weil der Weg nicht über äußere Eindrücke, sondern durch den geöffneten Geist führt. Das macht Mut, sich nicht mit dem Reden über Gott zu begnügen, sondern immer wieder den Schritt in das stille, hörende Dasein vor ihm zu wagen. Siehe, Gott ist groß, und wir erkennen ihn nicht, die Zahl seiner Jahre ist unerforschlich. Den Allmächtigen, wir können ihn nicht erfassen, er ist groß an Kraft und reich an Recht und gerechter Fülle, er beugt das Recht nicht. Wenn Gottes Größe nicht nur von außen betrachtet, sondern im Geist berührt wird, verwandelt sich die Distanz zu ihm in eine stille Nähe, zwischen Staunen und Nichtverstehen entsteht Anbetung, und im Inneren wächst die Gewissheit, dass der unbegreifliche Allmächtige zugleich der ist, der sich im verborgenen Gespräch des Geistes mit uns verbindet. Gottes Ziel im Leid, ihn selbst als unser Teil gewinnen und im Geist leben. Im ganzen Gesprächsverlauf um Hiob kreisen die Deutungen um Schuld, Unschuld und mögliche verborgene Vergehen. Auch Elihu bleibt diesem Grundmuster verhaftet. Was keiner der Gesprächspartner klar erkennt, ist, dass Gottes Absicht mit Hiob über die moralische Klärung hinausgeht. Die neutestamentliche Offenbarung leuchtet hier wie ein Licht von hinten auf die Geschichte. Sie zeigt, dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken lässt und deutet dieses Gute so, dass sie dem Bild seines Sohnes gleichförmig werden. Leiden wird nicht mehr nur als Strafe oder Züchtigung verstanden, sondern als geheimnisvoller Ort der Umgestaltung, in dem Gott sich selbst zum eigentlichen Gewinn macht. Was den Vorsatz Gottes im Umgang mit Hiob betrifft, so war Elihu selbst im Höhepunkt seines letzten Wortes an Hiob nicht in der Lage, ihm eine göttliche Offenbarung zu vermitteln, die dem Niveau des Neuen Testaments entspricht, nämlich dass Gottes Vorsatz darin besteht, den Gläubigen zu erlauben, den Verlust von alle Dinge zu erleiden, damit sie Gott als ihren ewigen Anteil gewinnen, den sie als das ewige Leben in Ewigkeit ererben und genießen, so wie der Herr es seinen Jüngern in Matthäus 19, 27 bis 29 offenbarte. Jesus selbst führt seine Jünger in diese Sicht ein. Als sie nach dem Lohn der Nachfolge fragen, verspricht er nicht die Wiederherstellung aller irdischen Sicherheiten im alten Maß, sondern 100-faches Empfangen und das Erben des ewigen Lebens. Das eigentliche Erbe ist er selbst als Leben. Verluste, Brüche und die Erfahrung, etwas um Jesu Willen loszulassen, werden dadurch nicht trivial, aber sie erhalten eine andere Tiefe, sie werden zu Türen, durch die der Glaubende dem Herrn näher kommt, als es in ungestörtem Gelingen je möglich gewesen wäre. Der äußere Mangel kann innerlich zu einer neuen Fülle werden, weil Gott sich gerade dort als der Unverlierbare schenkt. Dieses Geschenk geschieht nicht im Raum abstrakter Lehren, sondern im konkreten Leben im Geist. Der Geist Gottes wohnt im wiedergeborenen menschlichen Geist, und in dieser Einheit führt er durch Leid hindurch in die Erfahrung der Kindschaft. Paulus beschreibt, wie der Geist selbst mit unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind, und zugleich vom seufzenden Mitgehen des Geistes in unserer Schwachheit spricht. In dieser verborgenen Gemeinschaft werden die Umstände nicht automatisch leichter, aber sie verlieren ihre endgültige Definitionsmacht. Sie sind nicht mehr der letzte Kommentar über unser Leben, sie werden zu Material, das Gott verwendet, um uns tiefer mit Christus zu verbinden. Die Geschichte Hiobs wird so zu einer ernsten Warnung und zu einer stillen Ermutigung. Warnung, weil sie zeigt, wie leicht man sich in klugen Deutungen erschöpfen und doch an Gottes eigentlichem Ziel vorbeireden kann. Ermutigung, weil deutlich wird, selbst wenn unsere Sicht begrenzt bleibt, ist Gott in seinem Handeln größer als unsere Erklärungen. Hinter allem, was er zulässt, steht nicht ein kaltes Interesse an moralischer Bilanz, sondern der Wunsch, sich selbst als Anteil und Erbe zu schenken. Wer das im Geist zu ahnen beginnt, muss Leid nicht romantisieren und darf doch sagen, nichts, was ich verliere, ist verloren ohne Gegenwart. Mitten im Schmerz kann die leise Gewissheit wachsen, dass Gott in allem darauf zugeht, sich selbst tiefer mitzuteilen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird 100-fach empfangen und ewiges Leben erben. Wo Gottes Ziel im Leid als das Geschenk seiner selbst erkannt wird, verschiebt sich der innere Schwerpunkt, statt an Erklärungen festzuhalten, wächst das Vertrauen in seine Gegenwart, und inmitten von Verlusten entsteht eine Hoffnung, die nicht an Umständen hängt, sondern an dem Gott, der sich im Geist leise, aber verlässlich als unser bleibender Anteil gibt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.